Hallo Edgar.
Hallo.
Ich habe Gelegenheit, dich zu interviewen. Wir sind hier im Valle Canrey auf Gomera. Du bist jetzt schon über ein Jahr hier und ich glaube auch zwischendurch nicht nach Europa gereist. Fühlst du dich schon als Gomerianer?
Ja, aber eigentlich schon vorher auch. Ne? Ich war so also die letzten 10 Jahre eigentlich immer wieder viele Winter in Gomera. Vor allem habe einmal auch 1,5 Jahre schon mal hier gelebt. Also es ist so ein Coming-Going, wie ein Hin- und Herziehen. Wo ich schon dreimal eigentlich nach Gomera ausgewandert bin. Und das ist jetzt das dritte Mal sozusagen.
Und was heißt das, Gomerianer? Also hier sein, dich hier einfach, dass du dich hier wohlfühlst, zu Hause fühlst? Oder?
Ja, generell auf die Kanaren vom Klima her auf jeden Fall. Dann weg von der Großstadt. Ich komme ursprünglich selbst vom Land, aus der Steiermark und auch von den Bergen, die ich hier auch habe. Da geht es auch über 1000 Meter hoch. Das heißt, man hat alles. Ne? Man hat die Berge, man hat das Meer. Das liebe ich auch, brauche ich fast das Meer. So viel für. Es ist einfach irrsinnig schön, einfach nur am Meer zu sitzen zum Beispiel.
Wie ist es so mit der spanischen Mentalität, die ja auch hier herrscht? Vielleicht hier im Valle Canrey nicht so stark, weil sehr viele Deutsche hier sind, aber wie kommst du damit zurecht?
Ja, es ist sogar so, dass ich habe jetzt da hier noch nicht leider, auch mangels Sprache, jetzt, das Spanisch wird zwar immer besser, aber doch noch nicht so richtige spanische Freunde. Aber so von der Mentalität her sind mir die Spanier eigentlich teilweise oft sogar lieber als die Deutschsprachigen. Also das kommt ganz drauf an, ja, aber sie sind da eigentlich total herzlich und so. Und ich mag die Spanier fast noch mehr. Ja.
Ich würde mal gerne ganz grundsätzlich anfangen. Es gibt bestimmte Lehrer, die sagen, ohne Identifikation kann man überhaupt nicht leben. Es muss also eine gewisse Identifikation mit dem Körper da sein. Andere wiederum sagen, jede Identifikation bringt irgendwie Leiden. Mhm. Wie würdest du so das ganz grundsätzlich ausdrücken? Ist Identifikation nötig? Ist sie da oder nicht?
Ich würde so sagen, Identifikation schadet nicht. Ja? Also dieser Trip, von dem man gerade im Satsangs und Advaita, wo man immer wieder darauf hinweist, dass auch keine Trennung ist zwischen Identifikation und Nicht-Identifikation, im Gegenteil. Ne? Nicht-Identifikation ist auch wieder Identifikation, so ich bin nicht oder mich gibt es nicht. Das ist auch Festhalten an einem Zustand und von dem kommt man schon weg und durchschaut das. Und dass auch Identifikation vollkommen okay ist. Ich würde aber nicht sagen notwendig. Es ist einfach, es gibt einen Zustand, wo Identifikation da ist, es gibt einen Zustand, wo keiner da ist. Beides ist gleich viel wert. Ja, sowohl vom Spirituellen her, vom Psychologischen kann man sagen, gibt es solche Phasen und solche, dass die Menschen, die gerade viel Leid erfahren oder viel Leid erfahren haben, dass die natürlich das wie eine Befreiung erfahren, meistens zumindest, wenn sie eine Phase haben, wo diese Identifikation mit dem Leidenden, der das erfährt, eben weggeht, mit dem Ich weggeht, mit dem Ich-Gedanken weggeht, mit der Persönlichkeit weggeht und dann aus einem Beobachterbewusstsein heraus, was aber noch immer ein individuelles Bewusstsein nicht zu viel ist, ja, zu viel der Wertung, aber ebenfalls ja schon eine Art Identifikation ist, aber wo man sich zumindest darauf zurückziehen kann und sagen, okay, ich bezeuge, was da passiert, aber ich leide nicht drunter. Für die ist das einmal psychologisch gesehen Befreiung und ein guter, angenehmer Zustand, ja, wo man sich entspannen kann und auch mit Leid leichter umgehen kann. Ne? Aber notwendig ist es nicht und spirituell schon gar nicht. Ja, es ist alles gleich spirituell, völlig ident.
Aber das Leiden fällt doch nicht automatisch weg, oder?
Nein, das Leiden nicht, aber dadurch, dass in diesem Zustand der Nicht-Identifikation, des Nicht-Ichs, oder wo man erkennt, dass man eigentlich der gar nicht ist, der gelitten hat, der gesagt hat, ich leide, ja, oder dass da gar keine Persönlichkeit ist, die sagt, ich leide jetzt, sondern da ist dann nur mehr Bewusstsein, das eventuell Leid wahrnimmt. Ja, aber das eben, was ja auch mit der De-Identifikation wegfällt, ist ja auch, die Wertung, dass Leid etwas Schlechtes wäre. Ja? Es müsste es weg sein. Und viel, ein ganz großer Brocken vom Leid, das wir empfinden, wenn wir jetzt Schmerz empfinden, vor allem auch psychischen Schmerz, emotionalen Schmerz, ja, die ganzen Dramen und so, da ist der größte Brocken dabei, ist der Teil, der sagt, das will ich nicht. Ja, ich will dieses Phänomen jetzt nicht, ich will jetzt das Leid nicht. Und das dagegen ankämpfen und diese Ablehnung, die macht schon einen irrsinnig großen Teil aus, das Leid selbst. Das heißt, man leidet dann unter dem Leid. Ja? Und wenn man nicht identifiziert ist oder eben in diesem Zustand ist, was aber eben wie gesagt nur ihren Zustand halt ist, aber wenn man da ist, dann leidet man nicht unter dem Leid. Das darf zwar da sein, aber man leidet nicht darunter. Da ist keiner, der sagt, ich leide, sondern bestenfalls einer, der nur mit dem Beobachter halt dann identifiziert ist und sagt, ich beobachte Leid, ich nehme Leid wahr. Ja? Oder Wahrnehmung ist da, oder nicht einmal das. Nicht einmal das ist notwendig. Ne? Das kann wirklich komplett ohne Identifikation auch gehen. Dann ist halt Leid da, aber nicht einmal einer, der das wirklich bezeugt. Also das Bezeugen muss nicht einmal sein. Ne?
Ob Identifikation da ist oder nicht, würfelt das Leben das aus? Ist das Zufall? Oder gibt es was das begünstigt oder verhindert? Oder?
Ja, ich glaube schon, dass das so, dass da ein Weg hin ist, weil die meisten Menschen, es ist aber nicht so, dass das jetzt ein Naturgesetz ist, dass es so sein muss, dass sie die Wege gleichen, aber es scheint so zu sein, dass eben am spirituellen Weg die Menschen meist vor 30, 40 Jahre, egal wie lang, identifiziert sind, meist mit der Persönlichkeit, mit dem Namen, mit dem Geschlecht, mit dem Menschsein, mit dem Denker vor allem, nicht? Ich denke und mit dem Verstand. Und dass dann eben im spirituellen Weg so ein Prozess hin ist, ja, der dann am Ende, wenn man Glück hat sozusagen, in dieser Nicht-Identifikation mündet, also eigentlich im Auflösen des Denkers. Oder es passiert immer großer Stopp. Ja. Das ist ja nicht etwas, was man macht. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Leute wirklich etwas machen, um still zu werden. Viele versuchen das mit Meditation und was weiß ich, mit Techniken, um in diesen Zustand zu kommen. In Wirklichkeit ist genau umgekehrt. Man wird gestoppt, sozusagen, in dem Fall dann vom Leben, ja, vom Schicksal. Und in diesem Stopp erfährt man dann die Stille, die Nicht-Identifikation des Nichts, oder das Selbst, das ist dann alles eins. Aber warum das passiert und wie das passiert, ist letztlich, naja, man könnte sagen, einerseits ein Mysterium, vielleicht in späteren Jahren kann man da mehr Gesetzmäßigkeiten finden. Ne? Weil das gleicht sich schon sehr oft, ne? Der spirituelle Weg, der dann darin mündet, in diese Nicht-Identifikation.
Kannst du Gesetzmäßigkeiten aufzählen? Also
es ist nicht so, sagen wir so, es ist sicher so, wenn man es jetzt anschaut, wenn man sagt, alle Wege führen nach Rom, ja? Dann gibt es eben Straßen, die sich sehr ähneln und dann gibt es aber trotzdem auch Unterschiede, wo es verschiedene Wege gibt. Aber jetzt, wenn man sich innerhalb eines Weges, einer Tradition bewegt, egal ob das jetzt ist Yoga, ob das ist Tantra, ob das ist Advaita, ob das ist Zen oder Taoismus oder von mir aus Christentum oder Buddhismus, dann gleichen sich innerhalb dieser Tradition die Wege. Ja? Einfach, das ist wie vorgegeben, es ist wie eine Schiene, wie wenn man irgendwo einsteigt, wenn ich sage, okay, ich will jetzt nach Berlin, dann kommt es darauf an, von wo ich weggehe. Am Ende münden alle Wege in Berlin oder in Rom oder sonst wo, oder am Ende stellt man fest, dass man eigentlich immer schon in Rom war und alle Wege in Rom geschehen, aber eigentlich kommt es darauf an, von wo ich einsteige. Könnte man sich eher so vorstellen. Und so ähneln sich dann die Wege, ob jemand eben von, was weiß ich, Bonn nach Berlin fährt oder von München nach Berlin fährt, dann wird er was anderes erfahren. Aber alle, die von München aus nach Berlin fahren, werden mehr oder weniger das Gleiche erfahren. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und dann ist eben so, dass am yogischen Weg gibt es dann, was weiß ich, irgendwelche Samadhis, irgendwelche Glückseligkeitsempfindungen, irgendwelche stille Phänomene, oder es gibt irgendein, im Zen-Weg irgendwann Phänomene der totalen Präsenz. Ja? Das sind alles so Phänomene, die am Weg passieren, die ja oft dann mit der Erfahrung selbst verwechselt werden. Aber am Ende ist das alles gleich. Und die Gesetzmäßigkeit ist halt der Weg selbst. Die Gesetzmäßigkeit ist einfach, dass, oder sagen wir, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass wir Menschen sind. Ja? Da glaubt man, das ist so das wäre so einheitlich. Aber in Wirklichkeit ist dieses Menschsein ja schon sehr speziell, ja, als Lebensform. Ja. Und allein da, dass wir uns da hängen, wir werden geboren, wir erfahren am Anfang noch einen Zustand der Einheit, mehr der Einheit, werden dann identifiziert, ja, kriegen dann das so ein Ich verpasst, ja, und irgendwann verlieren wir es, weil wir auf einen spirituellen Weg gehen. Es gibt zwar auch Fälle, wo es passiert einfach so, an der Busstation ohne spirituellen Weg, aber das sind dann eher die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Gerade nach dem Erwachen sagen viele recht gern, der ganze Weg war eigentlich egal, es war umsonst, es war wurscht und es gibt keinen Weg, man kann es nicht erreichen, man kann es nicht tun. Das sagt nachher fast jeder. Ne? Aber trotzdem muss fast jeder zugeben, dass er selber 10, 20 Jahre lang einen spirituellen Weg war. Diese Gesetzmäßigkeit kann man schon erkennen.
Würdest du sagen, Spiritualität fängt da an, wo Menschen, und wenn es nur in dem Kopf ist, irgendwie zugeben oder sich eingestehen oder anerkennen können, dass es sie als Person mit Geschichte nicht gibt?
Nee, da würde ich eher sagen, dort endet der Weg schon fast. Wenn man schon so weit kommt und das eingestehen kann, weil dieses Eingeständnis, das ist schon die Eingeständnis der Persönlichkeit, letztlich Illusion zu sein. Das gehört schon zu dem Prozess der Aufgabe oder der Hingabe oder ich sage gern, ich ergebe mich, ja, dem Ganzen. Und das macht der Persönlichkeit erst kurz vorm Schluss, dass sie sich ergibt. Ja, vorher ist noch der Kampf, wo es darum geht, dass die Persönlichkeit erleuchtet oder sonst was sein möchte, wo die Persönlichkeit was Besonderes sein möchte im Vergleich zu anderen Persönlichkeiten, wo die Persönlichkeit erschaffen möchte oder sonst was, oder was davon haben möchte, ja, ganz persönlich was davon haben möchte. Das ist so das Wesen der Persönlichkeit. Und das ist schon ein riesengroßer Schritt, der knapp vor dem Ende ist, zu sagen, okay, ich ergebe mich und ich erkenne an, dass es mich möglicherweise nicht gibt, nicht so wie ich glaube, dass es mich gibt, das ist schon recht knapp vom Ende. Ja, vorher ist eher so die Suche nach etwas Besonderem. Ja. Das Loslassen kommt eher so kurz vom Ende. Ich würde sagen, meistens beginnt die spirituelle Suche, die wirkliche, wenn man es differenzieren möchte zwischen, was weiß ich, Esoterik und Sensationslust und wirklicher Spiritualität, beginnt dort, wo jemand sagt, was gibt es noch? Ja, jetzt habe ich die Welt erfahren, entweder in Fülle, aber es interessiert mich nicht mehr, es ist langweilig oder sonst was. Oder ich habe auch die Lehre erfahren, ist auch okay. Und ich sage, die Welt interessiert mich von Anfang an nicht. Ja, dieses materielle Denken, dieses Anhäufen von Besitz und Anhäufen von Erfahrungen und von Identifikationen, ne, wo man sagen kann, ich bin gut, weil ich bin dies und das. In dem Augenblick, wo man sagt, okay, und was gibt es jetzt jenseits davon noch? Jenseits von diesem gewöhnlichen Leben. Das ist so für mich der Beginn, wo man sagen kann, da meint es jetzt jemand ernst. Ne?
Diese Identifikation, die der Mensch in seiner Menschwerdung, also in seinem Erwachsenwerden durchmacht, ist die zwangsläufig?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. Im Prinzip, der Wilber hat da so schöne Konzepte dazu, ne? Präpersonal und Transpersonal und dazwischen ist die Person da. Und das kann man sich schon so vorstellen, weil würden wir präpersonal bleiben, ne? Also vor der Identifikation, dann würden wir uns wahrscheinlich wirklich eher auf einer Stufe, auch wenn Tiere, also ich betrachte vom Bewusstsein her Tiere auf der gleichen Stufe wie Menschen, es ist das gleiche Bewusstsein, aber von der Evolution her würden wir dann eben gar nicht darüber reflektieren können, ne? Was Befreiung eigentlich bedeutet, was wir wirklich sind. Also wir müssen fast zwangsweise vorher etwas sein, was wir eigentlich nicht sind oder daran glauben, etwas zu sein, was wir in Wirklichkeit gar nicht sind, um dann diese Befreiung zu erleben und um auch diese Freiheit, das, was wirklich ist, auch wirklich begreifen auch zu können. Ja, das erkennt man erst durch den Unterschied. Das ist wie Yin und Yang oder das ist wie heiße Herdplatte, wo man mal drauf griffen haben muss, also wenn man jetzt vergleicht die Persönlichkeit mit der heißen Herdplatte, dann muss man sich mal den Finger verbrannt haben, um zu erkennen, wie angenehm es eigentlich ist, keine verbrannten Finger zu haben. Ja, weil eigentlich ist dieser Zustand danach nichts Besonderes. Das ist das, was man eigentlich eh immer sagt. Das ist der gewöhnliche Zustand, der eigentlich gewöhnliche Zustand, unser Urzustand. Einfach entspanntes Mensch sein oder nicht einmal entspannt muss sein, einfach da sein, einfach sein. Und um die Schönheit dieses Gewöhnlichen zu erkennen, muss man sich fast vorher verstricken. Ja, um zu erkennen, dass diese Suche und dieses Verstricken und dieses mehr haben wollen als das Gewöhnliche, eigentlich genau der Weg dorthin ist, wo man dann eben nicht glücklich ist, wenn man es so definiert, als glücklich sein oder zufrieden sein.
Also wenn jetzt Eltern Kinder haben, die sollen, können also ruhig zugucken, wie die sich identifizieren und wieder ein Ich entsteht, das auch Ecken und Kanten hat. Und,
das ist auch spannend, sicher, ja. Dem zuzugucken, ist sicher interessant, ja. Klar. Ich sehe es auch als Sinn, also ich würde nicht nur sagen, das war jetzt schon recht, ne? Das war jetzt schon recht wertend, wie ich das gesagt habe, die Finger verbrennen, ne? Also ja, Persönlichkeit so was Schlechtes. Es ist eigentlich, müsste man so sagen, dass ja auch gar nichts verkehrt darin ist. Ja, auch später kann man, ja, wenn sie das auflöst, hat man immer wieder eigentlich Art Persönlichkeiten. Nur ist man damit nicht mehr identifiziert, das legt man dann an wie ein T-Shirt oder wie ein Hemd oder einen Anzug oder ein Kleid und legt es auch wieder ab. Ja, das Verkehrte daran oder das, was Leid erzeugt, ist ja, wenn man 30, 40 Jahre mit dem gleichen Kleid herumrennt und das eigentlich gar nicht mehr haben will, ne? Und eigentlich gar nicht mehr damit, das nicht mehr Spiel ist, sondern plötzlich tödlich ernst wird, sozusagen. Ne? Das ist das Problem. Aber sonst ist mit der Persönlichkeit, ist mit diesem Identifizieren nichts verkehrt. Das ist letztlich, wenn man es genau betrachtet, ist das eigentlich nur Spiel, dass sich das alles, das Ganze, Gott, das Selbst, die Göttin, das Universum, egal wie man es nennen oder das Nichts, manifestiert. Ja, in der Person selbst. Ja, das ist, da erfährt sich Gott oder, ja, oder das Ganze oder das Selbst erfährt sich als Person. Das ist einfach eine ganz bestimmte, ganz tolle Erfahrung. Das ist halt eine Verdichtung. Ne? Wo vorher so die Weite war und das Ewige und die Leere, wird dann so verdichtet auf einen Punkt. Ne, auf einem Punkt, der dann diese Person ist. Das heißt, das ist dann nur Gott in Verdichtung, ja, so eine Persönlichkeit, so ein Mensch. Und das ist spannend und das sollen wir uns auch unterscheiden, weil sonst wäre es, ich will nicht sagen langweilig, aber das macht ja gerade dieses Spiel aus, ja, dieses göttliche Spiel letztlich, das ganze Universum letztlich. Jeder einzelne Stern ist auch ein verdichtetes Universum, ne? Jeder einzelne Planet, das ist nichts anderes, ja. Es ist immer wieder Verdichtung. Und dann wieder Auflösung. Das ist eher so ein Prozess wie Yin Yang oder wie Einatmen, Ausatmen. Nach dem Einatmen muss ich ausatmen, ich kann nicht noch einmal einatmen. Oder nach dem linken Bein steige ich aufs rechte Bein und dann wieder aufs linke.
Wenn jetzt Eltern, sag ich mal, spirituell ausgerichtet sind und sagen, okay, mein Kind macht das durch, identifiziert sich, habe ich nichts dagegen, ist okay, ist gut so. Aber gibt es trotzdem eine Möglichkeit, schon in der Kindheit praktisch sowas dem Kind mitzugeben, dass es irgendwie spirituell mal interessiert sein wird? Also irgendwie das schon einzupflanzen, wenn Eltern das Bedürfnis haben?
Ich versuche dann nochmal direkt darauf einzugehen, aber mir kommt gerade da das Bild, das hat selbst einmal wer erzählt, die Bodhi Avinasha war das, eine von meinen Lehrerinnen, die hat einmal das Bild erzählt, dass da eine kleine Geschichte, da war, ist ein Kind geboren worden und es hatte einen größeren Bruder und das Kind ist als Baby in der Krippe gelegen und der größere Bruder, der war so 4, 5, 6 Jahre alt und ist immer wie wahnsinnig um das Kind, wie ganz wild herumgelaufen und hat da dem Kind gespielt, geredet, dass die Eltern Angst gekriegt haben und gesagt haben, ja hey, was machst denn du so viel mit dem Baby und so, was bist denn so aufgeregt? Und der Bub sagt, ja, das Baby weiß noch voll, wie es ist, bei Gott zu sein oder Gott zu sein und ich bin dabei, es zu vergessen. Ne? Und das ist so ein schönes Bild, weil das zeigt, dass wir ja von dort kommen. Das Problem ist, dass Eltern, die irgendetwas als nicht göttlich ansehen, irgendein Phänomen, ja, letztlich eigentlich eher vom Kind, von dem So-Sein der Kinder lernen könnten, ja, dass es eben eher umgekehrt ist, dass nicht die Eltern da dem Kind das Spirituelle mitgeben könnten, sondern umgekehrt, sie könnten vom Kind das frische Spirituelle, obwohl es präpersonal ist, ja, aber trotzdem, es ist eins mit dem Ganzen und mit diesem Bewusstsein könnten sie noch ganz bewusst versuchen zu connecten, sozusagen, meditativ, das klingt jetzt blöd, ja, aber fast das Kind auch für sich selbst zu gebrauchen, ist so ein komisches Wort, aber eher der Schüler sein in diesem Rollenspiel, ja, und das Kind als Lehrer betrachten oder als den betrachten, mit dem man connecten kann vom Bewusstsein, ja, eins zu eins, und das kann dann umgekehrt dem Kind natürlich auch wiederum Erinnerung sein, dass es, wenn es vielleicht dann reingeht in den Prozess der Identifikation, mehr erinnert ist an Bewusstsein, obwohl ich glaube eher, dass da das Leben selbst dafür sorgt. Also was ich beobachte schon, dass da auch gleichzeitig, obwohl immer schon alles eins ist und alles perfekt ist und alles göttlich ist, Art Evolution stattfindet und die Kinder bewusster, automatisch bewusster werden, also auch bewusster, dieser Prozess läuft anders ab in jetzigen Generationen als früher und wird nochmal intensiver und anders ablaufen. Das heißt, die Nächstgeborenen werden automatisch in diesem Prozess, ja, der Personalisierung, wird man auch viel mehr erkennen, dass das jetzt auch Gott ist am Spiel oder das Universum am Spiel. Das heißt, die Kinder brauchen das gar nicht von den Eltern lernen, sondern wissen das von selbst heraus schon. Und das wird sie nur intensivieren, denke ich. Ja, dieses, wie weit die Kinder eigentlich schon in der Jugend dann sind. Die werden dann schon mit 15, 20 Jahren ihren Eltern typischerweise, das klingt jetzt blöd und wertend, aber letztlich spirituell voraus sein. Ja, also sie wirklich links und rechts überholen. Ja, das ist eine Dynamik, die man schon erkennen kann. Wenn es nicht gebremst wird durch irgendwelche Entwicklungen, die uns, was weiß ich, um Jahrhunderte zurückwerfen, mit irgendwelchen Finanzkrisen oder sonst und jeder kämpft dann wieder nur ums Überleben, das wird man ja sehen. Nicht? Aber die potenzielle Möglichkeit ist da, wenn es nicht jetzt geschieht, geschieht es in der nächsten Welle. Nicht? Das sind immer Wellen, die dann kommen und das wird es halt in 100 oder 200 Jahren.
Ja, was du sagst, hört sich gut an, ist auch, gibt so eine positive Sicht, das Leben entwickelt sich weiter, selbst die Kinder und Jugendlichen sind von sich aus bewusster. Aber andererseits ist es doch immer so, dass es nur eine ganz, ganz kleine Minderheit ist, die irgendwo, sag ich mal, wirklich spirituell irgendwo ist, sich dafür interessiert. Die 99,99% sind total identifiziert und schrecken selbst vor Krieg nicht zurück, was jetzt wieder in der Luft liegt. Und das war wohl anscheinend immer so, was man hört. Und ob es immer so bleiben wird, wissen wir nicht. Aber ich kann das auch nicht so teilen, diese euphorische Einstellung, neue Dimension und alles hebt sich und so. Und wenn man guckt, was in der Welt passiert, sieht es ganz anders aus. Erlebst du das auch so?
Sehe ich schon ähnlich. Also ich sehe gleichzeitig, dass die Speerspitze, ne, oder so die Spitze der Pyramide oder wie immer man das jetzt sehen soll, dass die genauso voranschreitet eben, die spirituelle Speerspitze in den Erfahrungen, als auch das Phänomen der, nicht Erleuchtung selbst evoluiert, ja, weil das so die Momenterfahrung ist die gleiche, egal ob es vor 10.000 Jahren gemacht wurde oder jetzt, aber der Prozess, der danach folgt und die Integration ins Leben, das evoluiert wirklich, das sieht man, also macht riesige Fortschritte, auch in der Kommunikation untereinander, ja, da benutzt ja das Leben auch solche Medien, ja, das wird ja benutzt vom Spirit sozusagen. Aber auf der anderen Seite natürlich ist auch so, dass das eine Minderheit ist und da länger noch wahrscheinlich eine Minderheit bleiben wird. Und wir leben hier auch mitten in dieser Welt, wo die meisten Menschen halt sich mit anderen Dingen beschäftigen. Damit müsste man leben, sozusagen. Das ist aber auch Gott. Das ist so die Umgebungstemperatur, die ist halt heiß.
Was wäre so die ideale Form von Schule und Lernen für Kinder, um möglichst bewusst zu sein, bewusst zu werden oder zu bleiben?
Gut, das ist immer eine Sache, die sehr relativ ist. Und da kann ich nur das sprechen, was jetzt so quasi, ja? Jetzt haben wir so das Jahr 2012. In 20 Jahren könnte es vielleicht schon wieder ganz anders ausschauen. Aber im Moment, glaube ich, geht es noch mehr darum, Kindern, wie soll ich sagen, also ich will jetzt nicht so total, das hat nichts mit anti-autoritär jetzt zu tun oder so, aber ich schätze, es ist noch wichtiger, noch immer steht an, Kinder so sein zu lassen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu entfalten. Ja. Wie eine Blume, wie eine Blüte, die einfach erblühen möchte. Und Bedingungen schaffen, Randbedingungen schaffen, und da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt es ja viele Schulexperimente, wo Kinder sich auch entfalten können. Jetzt unabhängig auch vom Bewusstsein, sondern ja auch Kreativität und das alles leben können. Wo eben auch die, eigentlich das, was evoluiert, ist ja die Persona. Das, was evoluiert, ist ja der identifizierte Anteil. Ja? Und der soll sich entfalten können. Bewusstsein selbst kann sich nicht entwickeln. Also reines Bewusstsein ist immer schon sozusagen auf der einen höchsten, gleichen, immer gleichen Stufe. Ja? Das kann sich nicht wirklich entwickeln. Das, was sich entwickelt, ist eben die Person. Das, was sich entwickelt, ist eben das Leben, die Identifikation, die Persönlichkeit, der Ausdruck, die Kreativität, sozusagen der Tanz des Lebens. Das ist das, was sich entwickelt und dem mehr Raum geben. Und das hat direkte Auswirkungen auf Bewusstsein, ja? Wieder zurück. Ja? Das ist ein Ineinanderfließen. Ja? Im Zentrum ist sozusagen immer Bewusstsein, oder Bewusstsein ist letztlich das, in dem das alles geschieht. Ja? Und währenddessen kann sich das Leben entfalten.